für diese Menschen war klar, also Donald Trump, der repräsentiert zwar jetzt nicht unsere Werte, aber solange er eine Politik vertritt, die unsere Werte hochhält, passt das für uns. Also seine Früchte sind gut, also können wir ihn wählen. Und das war für mich doch in gewisser Weise eine religionspolitische Offenbarung.
Mit Herz und Haltung. Debatten, Positionen, Hintergründe zu den Fragen unserer Zeit.
Donald Trump und die Präsidentschaftswahlen 2024. Religiosität als Inszenierung. Ihr hört mit Herz und Haltung, das ist euer Podcast aus der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz. Ich bin Daniel Heinze, herzlich willkommen. Bei den US-Präsidentschaftswahlen im November kommt es zu einer Neuauflage des Duells zwischen Amtsinhaber Joe Biden und dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump. Und schon jetzt stehen die Zeichen voll auf Konfrontation. Dabei geht es nicht nur um unterschiedlichste Politikstile, sondern auch um höchst verschiedene religionspolitische Zugänge zur Weltpolitik. Andreas Weiß ist der designierte Direktor des katholischen Bildungswerks Salzburg und er forscht und publiziert seit Jahren zum Verhältnis von Religion, Politik und Gesellschaft in den USA. In der aktuellen Ausgabe der Herder-Korrespondenz hat er über die anstehende Wahl einen Essay verfasst und betont dort unter anderem, dass Trump sich gerne als Erlöserfigur inszeniert. Welche Rolle spielt Religion im Wahlkampf von Donald Trump? Und warum erfährt er insbesondere aus den Reihen evangelikaler Christen so viel Unterstützung? Und wie ist es eigentlich um das Verhältnis des Katholiken Joe Biden zur US-amerikanischen katholischen Bischofskonferenz bestellt? Um diese und andere Fragen geht's heute hier bei uns. Und mit Andreas Weiß gesprochen hat meine Kollegin Annika Schmitz von der Herder-Korrespondenz. Donald Trump und die Präsidentschaftswahlen. Jetzt bei Mit Herz und Haltung.
Lieber Andreas, schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Du hast in den USA mehrere Jahre studiert, dort geforscht, gelehrt und publizierst auch immer wieder über das Verhältnis von Religion, Politik und Gesellschaft. Und deswegen wollen wir uns jetzt in den nächsten Minuten mal zusammensetzen und gemeinsam auf die Vereinigten Staaten schauen und was dort in Bezug auf den Präsidentschaftswahlkampf ansteht. Dort kommt es nämlich zu einer Neuauflage des Duells zwischen Joe Biden und dem ehemaligen Präsidenten Trump. Wenn ich daran denke, dann habe ich vor allem den Sturm auf das Kapitol im Januar 2021 vor Augen, wie vermutlich viele. Aktuell ist absolut nicht absehbar, wer von den beiden das Rennen machen wird. Wie ist das für dich? Kommt diese Neuauflage überraschend oder war Trump eigentlich nie wirklich weg?
Ganz ehrlich gesagt ist diese Neuauflage für mich doch überraschend. Also ich hatte erwartet und persönlicherweise auch etwas gehofft, dass sich die Republikanische Partei von dieser Form von Trump-Politik lösen könnte. Meine Hoffnung war, dass sich die konservative Partei in den USA wieder ihrer eigenen Werte auch besinnt, ob man diese nun teilt oder nicht, und zu einer gemäßigteren, auch ruhigeren Form von Politik zurückfindet. Weil du den Sturm auf das Kapitol angesprochen hast, ja, das war ein einschneidendes Ereignis für die USA, auch für die Selbstwahrnehmung in den USA. Und viele hatten damit gerechnet, dass das Ende von Donald Trump ist. Also man hat sehr, sehr viele Stimmen gehört, dass ein solcher Angriff auf das Herz der Demokratie unverzeihlich ist und dass es quasi undenkbar sei, dass Donald Trump noch einmal zurückkomme.
Also dass im Grunde auch der stärkste Republikaner verstanden haben müsste, so funktioniert Demokratie nicht.
So ist es. Ja, genau so ist es. De facto war es dann so, dass Donald Trump, als er kurz vor der Vereidigung Joe Bidens mit dem Helikopter vom Weißen Haus weggeflogen ist, dass er den Wahlkampf nie beendet hat. Das war ja auch schon so während seiner ersten Amtszeit. Also man konnte bei den Auftritten von Donald Trump eigentlich keinen Unterschied zu seinem Wahlkampf feststellen, seine Präsidentschaftsauftritte waren oftmals in derselben Art und Weise sehr offensiv, sehr attackierend, sehr gegen seine Gegner gerichtet. Also man hat von einer präsidialen Zurückhaltung eigentlich während seiner Amtszeit nichts gemerkt und auch danach, er war eigentlich in einem Dauerwahlkampf, wenn man so will.
Ich habe das selber so ein bisschen an Twitter, jetzt X, gemerkt, wie sich auch die Stimmung, also zumindest aus meiner Perspektive, ich bin da jetzt keine Sozialwissenschaftlerin oder Soziologin und kann das genau nachvollziehen, aber so vom Gefühl her hat sich so eine konkrete oder ständige Wahlkampfstimmung eigentlich auch während der Präsidentschaftswahl dort niedergeschlagen. Und weil du jetzt gerade die Wahlkampfphase schon angesprochen hast, ich finde, man merkt, wenn man die Social Media Accounts auch von Joe Biden anguckt, dass eben die Wahlkampfphase wirklich begonnen hat. Also er positioniert sich zunehmend gegen Trump, greift ihn zum Beispiel in Videos auf oder greift ihn dann auch an. Dass Biden bei der letzten Wahl Präsident geworden ist, ist vermutlich auch Communities zu verdanken, die eigentlich gar kein so großer Fan von ihm sind, die aber unbedingt Trump verhindern wollten. Also zum Beispiel die Latino-Community, die Afroamerikaner, die zeigen sich aber jetzt zunehmend enttäuscht von Biden. Wie realistisch scheint es dir, dass sie noch einmal für Biden stimmen werden, um Trump zu verhindern?
Also man hat schon bei der letzten Wahl gesehen, dass diese Communities auch nicht mehr solch geschlossene Wählerblöcke sind, für die wir sie gerne auch in Europa halten. Also man hat gesehen, dass etwa im Bundesstaat Florida gerade die Migrantinnen und Migranten für Donald Trump gestimmt haben, die ja dann auch in ihrem Bundesstaat mit Ron DeSantis einen sehr, sehr konservativen Politiker gewählt haben. Und das ist grundsätzlich eine spannende Frage in der Politik. Also wie werden denn Ängste auch gezielt geschürt? Also wer hat denn am meisten Angst vor illegaler Migration oder vor mehr Einwanderern? Und das merken wir auch bei vielen populistischen Bewegungen in Europa. Also durch diese Angst, die man gegenüber mehr Migranten schürt, werden oftmals jene Migranten angesprochen, die bereits im Land sind. Und denen wird quasi suggeriert, wenn da jetzt noch mehr kommen, dann verliert ihr eure Stellung. Und das ist durchaus auch eine Strategie, die Donald Trump immer wieder gefahren hat. Nicht nur in Bezug auf die Migrantinnen und Menschen mit Einwanderungshintergrund, sondern auch in Bezug auf die sozialen Schichten. Also Donald Trump hat vor allem die mittleren und unteren Bevölkerungsschichten der Mittelklasse angesprochen. Also diejenigen, die am meisten Angst haben, ihren mehr oder weniger großen Wohlstand zu verlieren. Die ganz Armen haben nichts zu verlieren und die ganz Reichen könnten auch etwas verlieren. Also die braucht Donald Trump auch nicht überzeugen, sondern es geht genau um diese Schicht, die man auch immer wieder als die gesättigte Mittelschicht bezeichnet.
Das ist vielleicht ein ganz, ganz gutes Stichwort. Also es wird ja viel darüber spekuliert, was passieren wird, wenn Trump erneut Präsident wird. Wir führen die Debatte hier in Europa durchaus auch mit Blick auf die NATO und was es dann für die EU bedeutet, für das Verhältnis zu Russland. Was denkst du denn, wird, wenn Trump das Rennen macht, das für die US-amerikanische Gesellschaft, vielleicht auch gerade diese Mittelschicht, die du gerade angesprochen hast, bedeuten?
Ich glaube, wenn man sich mit Donald Trump auseinandersetzt, dann wird man sehr, sehr schnell merken, also viele seiner Entscheidungen oder Haltungen sind sehr impulsiv gesetzt, also sehr stark aus der Emotion heraus. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass seine zweite Präsidentschaft auch aus einer sehr emotionalisierten Erfahrung der letzten 4 Jahre geprägt sein wird. Also das sind natürlich einerseits die gerichtlichen Verfolgungen, also die Gerichtsverfahren, die gegen ihn angestrengt wurden, seine politischen Gegner, die etwas inszenieren. Er sieht sich ja immer sehr, sehr gerne als das Opfer. Und wer sich gerne als Opfer sieht und an die Hebel der Macht kommt, von dem kann man natürlich auch in gewisser Weise erwarten, dass er eine umfangreiche Trotzreaktion setzt. Das kann natürlich gegenüber seinen innenpolitischen Gegnern sein, aber auch in der internationalen Politik. Donald Trump hat ersten Amtszeit bereits bewiesen, dass er nicht viel von langfristigen Verträgen, von Abkommen, von Bündnissen, von Vertrauensbasis hält. Donald Trump ist ein Mann der jeweiligen Situation und er versucht aus jeder Situation das Maximum herauszuholen, unabhängig davon, was er vielleicht noch vor 2 Stunden gesagt hat. Das merkt man auch bei Wahlkampfauftritten von ihm. Also er versucht Zielgruppen zu bedienen, sehr punktgenau, er versucht sehr viel mit Symbolpolitik zu arbeiten. Und wenn man sich jetzt eine zweite Amtszeit Trumps ausmalen möchte, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er die Trump-Familie noch tiefer in die Politik bringen möchte, noch fester verankern möchte.
Die schon tief drin sind?
Die schon sehr, sehr tief drin sind. Also, dass sich auch die Republikaner nach dieser möglichen zweiten Amtszeit noch schwerer tun, Trump überhaupt wieder loszuwerden. Also man kann schon davon sprechen, also die letzten 4 Jahre wurden die Republikaner von diesem eigentlich abservierten Wahlverlierer, muss man so in den USA sagen, sie wurden weiter von ihm bestimmt. Sie konnten sich nicht von ihm lösen. Er ist wie ein Gespenst, das über der republikanischen Politik und der gesamten amerikanischen Politik hängt.
Das Gespenst Donald Trump. Lass uns vielleicht in dem Zusammenhang noch einmal etwas genauer auf den Wahlkampf schauen und die Bedeutung der Religion, weil du bist auch Theologe, du forschst vor allem zu dem Verhältnis von Religion, Gesellschaft. Aus der deutschen Perspektive erscheint es, finde ich, oft relativ befremdlich, dass bestimmte religiöse Motive und Debatten in den USA so eine große Rolle spielen. Trump selbst bedient sich, das schreibst du in deinem Beitrag in der aktuellen Herder-Korrespondenz, ganz gezielt religionspolitischer Instrumente. Was sind das für Instrumente und warum tut er das?
Also zunächst einmal muss man sagen, Donald Trump hat das nicht erfunden, sondern das haben schon so gut wie alle Präsidenten vor ihm gemacht.
Okay.
Also diese Verwendung religiöser Instrumente, religiöser Symbole hat in den USA tatsächlich eine sehr, sehr lange Tradition, die eigentlich bis vor die Staatsgründung zurückgeht. Die ehemaligen europäischen Kolonien waren alle durchaus auch geprägt von einer religiösen Kraft, die vorgeherrscht hat. Da gab es auch viel Verfolgung Andersdenkender, anderer Religionen. Und die Gründerväter waren eigentlich vor der Frage, wie gehen wir denn jetzt mit diesem mehr oder weniger losen Staatenbund um, in dem eine große Anzahl von Religionen vorhanden ist. Und wir wollten aber daraus einen zusammenhängenden Staat machen. Und die Lösung der Gründerväter in der damaligen Zeit war einfach, wir greifen das Thema Religion nicht an. Also eine klassische Hands-off-Policy, wenn man so will. Also Finger weg von Religion, die soll sich selbst regulieren. Es wird jedem religiöse Freiheit zugesichert. Das hatte aber auch zur Folge, dass Präsidenten von Anfang an ihre persönliche Religiosität quasi ins Amt mitgenommen haben. Und da gab es sehr, sehr stark religiöse Personen, wie etwa Madison oder auch Washington. Dann gab es aber auch Personen im Präsidentenamt, die mit Religion gar nichts anfangen konnten, wie zum Beispiel Thomas Jefferson. Und das hat sich in den USA eigentlich weiter gesponnen. Man hat sich an diese Öffentlichkeit religiöser Ausdrucksformen in gewisser Weise gewöhnt. Und bis heute hat man diese Darstellungsformen auch an öffentlichen Gebäuden. Also man wird jetzt in den USA in einem Gerichtsgebäude zwar kein großes Kruzifix finden, aber die symbolische Darstellung der Gesetzestafeln, der 10 Geboten, die gehört quasi dazu. Und man hat aus dieser Erfahrung gelernt, dass man mit diesen religiösen Symbolen natürlich auch sehr, sehr viele Emotionen schüren kann in der Wählerschaft. Und diese Symbole werden dazu verwendet, um die eigene Person als glaubwürdig darzustellen, dass man mit Werten verbunden ist, obwohl das dann im tatsächlichen Privatleben des Präsidenten vielleicht ganz anders ausschaut. Aber sie werden als Ausdrucksform verwendet.
Ja, ja. Also ich meine, das ist ja bei Trump manchmal etwas auffällig, dass sein Privatleben, zumindest das, was man in der Öffentlichkeit weiß, nicht unbedingt übereingeht mit dem, was man jetzt unter klassischen christlichen Werten verstehen würde.
Und da merkt man tatsächlich auch eine Änderung des Präsidentenbildes in den USA, vor allem auch auf republikanischer Seite. Also man wollte ja Bill Clinton während der Lewinsky-Affäre aus dem Amt jagen, weil er im Amt gelogen hat. Also er hat den Kongress angelogen bei einer Frage bezüglich der Lewinsky-Affäre. Und bei Donald Trump hat man mehr oder weniger auch über Lügen hinweggesehen und man hat gesagt, ja, solange seine Politik passt für unsere Zielgruppe, ist das nicht so schlimm.
Ist es, ja. Kannst du so ein oder zwei Beispiele für religiöse Motive geben, die im Wahlkampf oder im Auftreten von Trump eine Rolle spielen?
Also bei Donald Trump spielt seine persönliche Bibelausgabe eine große Rolle. Also die hat er schon während seines Wahlkampfes 2015 plötzlich gezückt, als er durch die südlichen Bundesstaaten getourt ist, weil er natürlich auch weiß, dass man dort mit solchen Symbolen sehr viele Stimmen generieren kann. Er hat es auch immer sehr deutlich gemacht, also das ist ein Geschenk seiner Mutter, die hat ihn immer begleitet und während seiner ganzen Biografie war das das wichtigste Buch für ihn. Im Wahlkampf 2024 hat er jetzt mit großem Aufsehen seine eigene Bibelausgabe herausgebracht. Die Übersetzung ist eine ganz einfache King James Version, die man in den USA auch in hunderten Ausgaben kaufen kann.
Und jetzt auch in der Trump-Ausgabe.
Jetzt kann man es auch in der Trump-Ausgabe schaffen. Was der religionspolitische Kniff bei dieser Ausgabe ist, ist einerseits die Überschrift, also die God Bless the USA Bibel. Und Donald Trump hat nicht nur den Bibeltext veröffentlicht, sondern auch die Gründungsdokumente der USA. Und das hat religionspolitisch für die USA eine ganz entscheidende Bedeutung. Also dass der christliche Bibeltext mit den Gründungsdokumenten, also wenn man so will, den heiligen Schriften der USA in Verbindung steht. Und hier erweitert Donald Trump eigentlich das christliche Verständnis auf den amerikanischen Patriotismus oder den amerikanischen Patriotismus mit dem christlichen Glauben.
Ja, vielleicht ist das der Punkt, an dem wir mal auf einen Begriff gucken sollten, der im Hinblick auf die USA immer wieder fällt, nämlich der Begriff der Zivilreligion. Kannst du erklären, wo der herkommt und was damit gemeint ist und wie sich das zu dem in den USA vorherrschenden Christentum verhält?
Also der Begriff der Zivilreligion kommt eigentlich vom Philosophen Jean-Jacques Rousseau. Also der Begriff hat seine geschichtlichen Ursprünge in der Philosophie der Aufklärung, also in jener Zeit, in der man sich in Europa von den alten Staatenordnungen, von alten Machtinstitutionen lösen wollte. Und Jean-Jacques Rousseau hat in seiner Staatenphilosophie Überlegungen angestellt, was braucht denn ein Staat, wenn diese alten religiösen monarchischen Elemente wegbrechen. Und seine Antwort war, man braucht ein Mindestmaß an Religiosität, die Menschen quasi untereinander verbindet. Also es ist eine Form von entleerter Religiosität, wenn man so will. Also er sagt, mit dieser Zivilreligion sollen sich unterschiedliche Bekenntnisgemeinschaften identifizieren können. Also die sollen eingefügt werden in diese Zivilreligion, unabhängig davon, ob sie denn Moslems, Juden oder Christen sind. Der Staat braucht in erster Linie ein moralisches Netz oder einen Zement, wenn man so will, der die Menschen zusammenhält. Und die Zivilreligion bei ihm hat quasi wenige Grundeigenschaften, die gegeben sein müssen. Das ist für Rousseau der Glaube an ein Leben nach dem Tod, an ein Gericht und eine wie auch immer geartete Form von Gottheit. Also dass die Menschen für ihr Handeln auch zur Rechenschaft gezogen werden. Und das war für Rousseau so diese Idee, wir brauchen etwas, um das menschliche Zusammenleben, die moralische Gesellschaft aufrechtzuerhalten, wenn die klassischen Religionen wegbrechen. Und im amerikanischen Bereich wurde dieser Begriff von Robert Bella, einem amerikanischen Religionssoziologen und Gesellschaftswissenschaftler, Politikwissenschaftler aufgegriffen in den 1960er Jahren. Und der hat dieses Konzept von Rousseau quasi das erste Mal auf die amerikanische Gesellschaft und die amerikanische Politik umgelegt und analysiert. Und seine Antwort war, ja, die amerikanische Politik funktioniert über weite Strecken nach dem Muster einer Zivilreligion, in der sich unterschiedliche Bekenntnisgemeinschaften eingliedern können, ob das jetzt jüdische Einwanderer sind, ob das jetzt Katholiken sind, ob das protestantische Gruppierungen sind. Also in diesem Glauben an das Land, der Glaube an die Erwählung der USA, auch diese Vormachtstellung, die die USA in internationaler Politik gerne repräsentieren, soll darin Ausdruck finden. Und tatsächlich muss man sagen, auch bis zu den Anschlägen des 11. September 2001 waren die Muslime in den USA durchaus in diese zivilgesellschaftliche Religion, in die Civil Religion integriert.
Das hat sich dann jetzt geändert, oder also was heißt jetzt in den vergangenen 25 Jahren?
In den letzten 25 Jahren, also 23 bis 25 Jahren, hat sich vor allem die Stimmung geändert, weil diese Anschläge als muslimischer Angriff auf die USA gewertet wurden. Also waren die Muslime vor dem 11. September vor allem auch noch in der Wählergruppe der Republikaner zu finden, sind sie oftmals jetzt aus diesen Ausgrenzungserfahrungen zu demokratischen Wählern geworden. Obwohl natürlich auch für die Muslime gilt, es gibt nicht diese geschlossene Wählergruppe.
Ja. Du hast gerade das Erwählungsbewusstsein der USA im Zusammenhang mit der Zivilreligion betont. Vielleicht können wir da auch noch mal auf die Person Donald Trumps schauen. Du hast ein Buch geschrieben, das heißt Trump, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, was ich einen sehr schönen Titel finde. Und in der Herder-Korrespondenz hast du einen Satz geschrieben, der mir auch sehr im Gedächtnis geblieben ist. Du schreibst, Trump sieht sich gerne als Erlöserfigur für den amerikanischen Traum, als Befreier derer, die sich gerne mit der traditionell weißen christlichen Arbeiterschaft in den USA identifizieren. Das heißt, Trump greift im Grunde das Motiv einer Erlöserfigur auf und projiziert das auf sich selber. Verstehe ich dich da richtig?
So ist es. Also wenn man sich Donald Trumps Selbstinszenierung ansieht, dann spielt er mit Narrativen, die gerade diesen amerikanischen Traum repräsentieren. Er bezeichnet sich immer selbst als einen Self-Made-Millionär. Das stimmt de facto nicht. Also er hat ein gut aufgestelltes Immobiliengeschäft geerbt. Also er hat seine Millionen nicht selbst verdient. Er hat dieses Imperium vergrößert und den Einfluss erweitert, keine Frage. Aber dieses Self-Made, also vom Tellerwäscher zum Millionär, das lässt sich in der Biografie von Donald Trump nicht festmachen. Und während seines Wahlkampfes inszeniert er sich auch immer gerne als der Politiker, der von außen kommt. Also er hat keine Geschichte in einer politischen Partei. Spannenderweise war er vor 20 Jahren sogar einmal in den Wählerlisten der Demokraten eingeschrieben.
Ach wirklich?
Und ist jetzt republikanischer Kandidat. Er möchte sich gerne als der darstellen, der das Establishment von außen angreift. Und für mich ist da immer ganz wichtig die Art und Weise seines Auftretens. Also er inszeniert sich als der unerhörte Politiker, der sich an nichts hält, an keine Regeln hält, der sich nicht darum kümmert, was die Gepflogenheiten im Weißen Haus sind. Und er macht sich dadurch auch zum Sprachrohr von diesen Bevölkerungsschichten, die sagen, ja, eigentlich repräsentiert uns ja auch keiner in Washington. Wir werden dort nicht erhört. Also der unerhörte Politiker wird zur Identifikationsfigur für die nicht erhörten Bevölkerungsschichten. Und da spielt natürlich diese Inszenierung seiner Person eine große Rolle. Also auch dieses Opfernarrativ, die Begriffe wie Hexenverfolgung, die er jetzt immer wieder in den Medien äußert, in Bezug auf seine Gerichtsverfahren, die angestrengt werden gegen ihn. Also auch dieser Märtyrerstatus hat ja auch durchaus populistische Vorgänger bei uns in Europa. Also sie sind gegen ihn, weil er für euch ist, wurde auch schon von Jörg Haider im österreichischen Wahlkampf in den 90er Jahren plakatiert.
Und jetzt Es ist ja kein Geheimnis, dass insbesondere unter den evangelikalen Christen Trump eine ziemlich große Anhängerschaft hat. Woran genau liegt das? Also vor allem, wenn es auch so eine Diskrepanz zwischen den Werten, die er eigentlich im Privatleben auslebt, und denen, die er offiziell verkörpert, gibt.
Für mich war das auch immer eine der drängendsten Fragen. Ich habe während meiner Zeit in den USA viele evangelikale Christen und Christinnen kennengelernt und bezeichne auch viele davon als meine Freunde, obwohl ich viele ihrer Ansichten nicht teile. Ich habe diese Menschen aber als sehr überzeugt von ihren Werten und auch sehr glaubwürdig kennengelernt. Und deswegen war es für mich auch während der letzten Wahlen schon immer sehr, sehr schwer zu verstehen, warum wählen solche Menschen eine Person, die offensichtlich diese Werte nicht vertritt, von denen sie so viel halten?
Hast du eine Antwort gefunden?
Und für mich war bezeichnend, dass in vielen Vorträgen, die ich auch gehalten habe zu diesem Thema, auch gegenüber Amerikanerinnen und Amerikanern, immer wieder ein Bibelzitat gefallen ist. Und das lautet: An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und für diese Menschen war klar, also Donald Trump, der repräsentiert zwar jetzt nicht unsere Werte, aber solange er eine Politik vertritt, die unsere Werte hochhält, passt das für uns. Also seine Früchte sind gut, also können wir ihn wählen. Und das war für mich in gewisser Weise eine religionspolitische Offenbarung, weil mir da auch sehr deutlich wurde, wie gezielt Donald Trump oder auch sein Strategenteam auf diese Zielgruppen Acht gibt. Also, dass Donald Trump natürlich in der Abtreibungsfrage diesen konservativen Gruppen immer wieder in die Hände spielt, ist klar. Aber zum Beispiel auch, als er die Botschaft der USA von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt hat, war der internationale Aufschrei ja groß. Und wenn man es sich von den blanken Zahlen anschaut, was hat ihm das gebracht oder was hat den USA das gebracht? Ja, gar nichts. Also das hat viel gekostet, im Gegenteil. Aber es war Symbolpolitik. Und es war auch Symbolpolitik vor allem für die israelfreundlichen Gruppierungen in seiner Wählerschaft, die darin ein Zeichen sahen, ja, das ist der Politiker, der unser Israel-Verhältnis auf eine neue Ebene hebt.
Lass uns vielleicht auch noch einen Blick auf Joe Biden werfen, wenn auch nur einen kurzen. Denn auch bei ihm spielt Religion ja durchaus eine Rolle. Er ist bekennender Katholik. Die US-Bischofskonferenz begegnet ihm jedoch, ja, wie soll man jetzt sagen, sehr, ich sag mal, differenziert. Es gibt, bist du damit einverstanden? Es gibt Bischöfe, die halten nicht wirklich viel von ihm. Wo verlaufen die Konfliktlinien und wie positionieren sich die katholischen Bischöfe bei Trump und bei Biden?
Das ist auch eine sehr, sehr spannende Frage, weil Joe Biden ist ja der zweite Katholik im Amt des US-Präsidenten. Der erste Katholik im Amt war John F. Kennedy. Und John F. Kennedy musste sich während seines Wahlkampfes 1960 immer wieder die Frage gefallen lassen, was würde er denn als Katholik tun, wenn er Präsident wird und der Papst würde eine Enzyklika zu einem bestimmten Thema verfassen. Und John F. Kennedy musste aus dieser Rechtfertigung heraus glaubwürdig versichern, dass seine persönliche Religiosität nichts mit seinem Amt zu tun hat. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig, um zu verstehen, wie Kennedy überhaupt gewählt werden konnte. Jetzt bei Joe Biden wird im Grunde das Gegenteil verlangt. Also Joe Biden steht eigentlich in seiner Form von Politik in der Tradition von John F. Kennedy, der sagt, ich bin Katholik, ich bekenne mich dazu, ich vertrete diese Werte, aber meine Politik sieht anders aus, weil ich nicht nur ein Präsident für die Katholiken bin. Und John F. Kennedy bei der Wählerschaft Glaubwürdigkeit verschafft hat, das wird jetzt Joe Biden auch angekreidet. Und auch wieder hier in der Frage der Abtreibung. Also man kann in den USA tatsächlich beobachten, die Abtreibungsfrage ist der zentrale Seismograph, an dem sich Kulturfragen, also Fragen der Konservativität oder Liberalität entscheiden. Also man kann ein noch so liberaler Präsident sein, wenn man in der Abtreibung möglichst restriktiv entscheidet, dann hat man trotzdem noch die konservative Wählerschaft sicher. In gewisser Weise muss man jetzt sagen, das ist eine Engführung natürlich in der amerikanischen Politik, und Joe Biden droht gerade darüber auch jetzt zu stolpern. Also ihm wird jetzt eigentlich nicht nur von republikanischer Seite vorgeworfen, sondern auch von Seiten der katholischen Bischofskonferenz, dass er unglaubwürdig ist.
Also könnte sich an der Abtreibungsfrage tatsächlich auch der Wahlkampf vielleicht mitentscheiden?
Nicht nur an der Wahlkampf, an der Abtreibungsfrage, aber sehr wohl, was daraus gemacht wird. Nämlich diese Frage der persönlichen Integrität eines Politikers. Woran zeigt sich die jetzt?
Jetzt haben wir ziemlich viel über Religion gesprochen. Interessanterweise nimmt aber ja auch die Zahl der Konfessionslosen in den USA stetig zu. Das ist, glaube ich, eine Entwicklung, die man gar nicht so intensiv auf dem Schirm hatte, also zumindest hier in Deutschland nicht. Vielleicht ist das auch nur meine Perspektive, weil die USA immer so als das christliche Land galt. Aber das, ja, die Entwicklung ist eigentlich ähnlich wie in anderen westlichen Staaten auch. Wird diese Religionspolitik, über die wir jetzt gesprochen haben und die zumindest im Wahlkampf Trumps ja doch auch sehr prominent ist, bei der Ausgang der Wahl deines Erachtens trotzdem eine entscheidende Rolle spielen? Oder geht es eigentlich eher um so eine Form pseudoreligiöser Inszenierung, die auch konfessionslose Menschen abholen kann?
Also ich würde zunächst mal sagen, die Entwicklung in den USA ist rasanter als in vielen anderen westlichen Ländern. Also wir sprechen da soziologisch wirklich von Riesensprüngen, die Konfessionslosen gemacht haben. Also 1990 waren es noch knapp 7%, 8%. Mittlerweile sind wir bei knapp 30% Konfessionslose in den USA, also Menschen, die sich nicht mit einer Religion identifizieren und nicht zugehörig fühlen. Dieser Säkularisierungsschub wirkt natürlich auf die gesamte Politik aus. Also das verändert die Art und Weise, wie Politik gemacht wird. Wenn man den klassischen religiösen Wählerblock nicht mehr hat, den man bedienen kann, dann muss man die unterschiedlichen Zielgruppen besser bedienen. Und ich glaube, das ist auch mit ein Grund, warum Donald Trump und seine Form von Politik so erfolgreich ist, weil er sehr situationselastisch unterschiedliche Zielgruppen ansprechen kann. Also wenn er sich konservativ in der Abtreibungsfrage äußert, dann wird das von den einschlägigen Medien so aufgenommen und an die Zielgruppe gespielt. Wenn er sich dann wenige Tage später wieder gegen ein bundesweites Abtreibungsverbot ausspricht, dann wird das von den anderen Medien aufgenommen und dann quasi seine Position ein bisschen abgeschwächt. Also er spricht sehr, sehr viele Zielgruppen an, indem er sich niemals festlegt.
Mhm. Ja, situationselastisch finde ich da ein schönes Wort.
Ja, oder zielgruppenelastisch könnte man auch sagen. Und das spiegelt eigentlich die Situation in der gesamten amerikanischen Politik wieder. Also diese Zeit der großen Erzählungen, wie das ja auch Lyotard beschrieben hat, die dürfte auch in der amerikanischen Politik vorbei sein. Also auch dieses One Nation Under God, God's Own Country. Wir sind das Land, das international die Demokratie bringen muss, das die Freiheit ausstrahlt und quasi missionarisch nach außen tragen muss. Auch diese Bilder genießen bei der Bevölkerung immer weniger Rückhalt. Also die Selbstverständlichkeit, wie damit agiert wird, nimmt eigentlich stetig ab. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die Form, wie auch mit Religion oder religiösen Motiven Politik gemacht wird. Also bei einem Ronald Reagan konnte man noch ziemlich klar sagen, ja, große Teile dieser konservativen christlichen Politik, die er dann auch vertreten hat, spielen in seinem eigenen Leben eine wichtige Rolle. Also das war eine ganz andere Ineinsetzung zwischen Politik und persönlicher Biografie. Das wird immer weniger möglich in den USA. So was auch bei uns in Europa eigentlich schon alltäglich ist, dass man von der Politik oder von der Person eines Politikers im Amt nicht auf seine persönliche Gesinnung schließen kann, das wird sich jetzt in den USA in den nächsten Jahrzehnten meiner Meinung nach noch stärker herausstellen. Die Rolle von Religiosität hast du schon angesprochen, also sie wird immer mehr zu einer Inszenierung, zu einem bloßen Instrument, mit dem man auf Stimmenfang geht.
Religiosität als Inszenierung, das ist doch vielleicht ein schwieriges, aber trotzdem auch gutes Schlusswort für unser Gespräch. Lieber Andreas, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Und ich freue mich, wenn wir das vielleicht einfach nochmal wiederholen können.
Das wäre schön, würde mich auch freuen. Vielleicht nach der Wahl.
Genau, nach der Wahl. Bis dann.
Tschüss. Vielen Dank. Danke.
Das war Annika Schmitz im Gespräch mit Andreas Weiß zu Donald Trump und zu den Präsidentschaftswahlen 2024. Nochmal der Hinweis, den Artikel von Andreas Weiß findet ihr im Juni-Heft der Herder Korrespondenz. Und wie ihr an das rankommt, checkt einfach mal die Shownotes, also den Begleittext zu diesem Podcast. Da steht alles drin, da haben wir alles für euch verlinkt. Wir sind auf eure Meinungen, eure Ansichten gespannt. Schreibt uns gern bei Insta, Facebook oder über die Website der Katholischen Akademie oder der Herder Korrespondenz. Und wenn euch gefällt, was wir hier so machen, dann unterstützt uns, indem ihr uns zum Beispiel eine gute Bewertung gebt bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Danke für alle 5-Sterne-Bewertungen. Wir freuen uns da riesig und in Sachen Algorithmus hilft uns das auch. Außerdem empfehlt uns gerne weiter an Leute, die das hier gut finden könnten, was wir hier Woche für Woche für euch machen. Und abonniert uns im Podcast-Player eures Vertrauens. Das ist kostenlos und auf diese Art und Weise verpasst ihr künftig nichts mehr von dem, was hier auf diesem Kanal so passiert. An dieser Folge mitgearbeitet haben Stefan Orth, Annika Schmitz und ich. Ich bin Daniel Heinze. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Mit Herz und Haltung. Ein Angebot der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder Korrespondenz.